Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Erstes Kapitel. Anaris, Urras. Es gab dort eine Mauer. Wichtig sah sie nicht aus. Sie bestand aus unbehauenen, grob vermörtelten Gesteinsbrocken. Ein Erwachsener konnte mühelos über sie hinwegblicken und sogar ein Kind konnte auf sie heraufklettern. Wo sie die Straße kreuzte, besaß sie kein Tor, sondern verwandelte sich in reine Geometrie, in eine Linie, in das Symbol einer Grenze. Doch dieses Symbol, diese Idee war real. Und sie war wichtig. Seit 7 Generationen gab es nichts Wichtigeres auf der Welt als diese Mauer. Wie alle Mauern war auch sie zweideutig, ambivalent. Was innerhalb war und was draußen, hing davon ab, auf welcher Seite man sich befand. Von der einen Seite aus gesehen, umschloss die Mauer ein karges, 15 Hektar großes Gelände namens Hafen von Anaris. Auf dem Gelände standen ein paar große Kräne, eine Raketenabschussrampe, 3 Lagerhäuser, eine Lastwagengarage und ein Wohnheim. Das Wohnheim wirkte solide gebaut, schmutzig und deprimierend. Es besaß weder Gartenanlagen, noch waren irgendwo Kinder zu sehen. Dort lebte niemand, es schien nicht einmal für einen längeren Aufenthalt bestimmt zu sein. Es handelte sich um eine Quarantänestation. Die Mauer schloss nicht nur das Landefeld ein, sondern auch die Schiffe, die aus dem Raum kamen, und die Männer, die mit den Schiffen kamen, und die Welten, von denen sie kamen, und das übrige Universum. Sie schloss das Universum ein und ließ Anaris draußen, in Freiheit. Von der anderen Seite aus betrachtet schloss die Mauer Anaris ein. Der ganze Planet war darin eingeschlossen. Ein riesiges Gefangenenlager, abgeschnitten von anderen Welten und anderen Menschen, in Quarantäne. Ein paar Leute kamen die Straße entlang auf das Landefeld zu oder standen herum, wo die Straße durch die Mauer führte. Von der nahe gelegenen Stadt Abenai kamen häufig Leute herüber. Sie hofften, ein Raumschiff zu sehen, oder sie wollten sich ganz einfach die Mauer ansehen. Schließlich war sie die einzige Grenzmauer auf ihrer Welt. Nirgendwo sonst gab es hier ein Schild mit der Aufschrift »Kein Durchgang«. Vor allem Jugendliche wurden von der Mauer angezogen und saßen auf ihr herum. Vielleicht konnte man eine Gruppe Arbeiter beobachten, die vor den Lagerhäusern Kisten von den Lastwagen luden. Vielleicht stand sogar ein Frachter auf der Rampe. Frachter kamen nur 8-mal im Jahr, unangekündigt. Nur die direkt im Hafen arbeitenden Sündigs wussten von ihrer Ankunft. Daher waren die Zuschauer, die das Glück hatten, einen zu sehen, zunächst sehr aufgeregt. Aber da saßen sie dann, und dort drüben, ganz weit hinten auf dem Feld, stand er, ein kompakter, schwarzer Turm in einem Durcheinander fahrbarer Kräne. Und dann kam eine Frau von einem der Lagerhausteams herüber und sagte: »Wir machen Schluss für heute, Brüder.« Sie trug die Verteidigungsarmbinde, etwas, das so selten zu sehen war wie ein Raumschiff. Auch das war ein kleines bisschen aufregend. Und obwohl ihr Tonfall freundlich war, klang er entschieden. Sie war die Vorarbeiterin dieser Gruppe und würde, falls provoziert, von ihren Sündigs unterstützt werden. Im Grunde genommen gab es hier rein gar nichts zu sehen. Die Fremden, die Außenweltler, hielten sich in ihrem Schiff versteckt. Also keine große Show. Auch die Verteidigungstrupps langweilten sich. Manchmal wünschte sich die Vorarbeiterin, jemand würde versuchen, über die Mauer zu klettern. Ein Besatzungsmitglied der fremden Schiffe würde desertieren oder ein Jugendlicher aus Abenai würde versuchen, sich einzuschleichen, um sich den Frachter aus der Nähe anzusehen. Aber das geschah nie. Es geschah überhaupt nie irgendetwas. Und als dann doch etwas geschah, war sie nicht darauf gefasst. Der Kapitän des Frachters Achtsamkeit fragte sie: »Hat es dieser Haufen etwa auf mein Schiff abgesehen?« Die Vorarbeiterin blickte auf und sah, dass sich am Tor tatsächlich eine Menschenmenge angesammelt hatte. Etwa 100 Leute oder mehr. Sie standen herum, einfach so, wie die Leute während der Hungersnot an den Haltestellen der Lebensmittelzüge herumgestanden hatten. Der Vorarbeiterin versetzte es einen Stich. »Nein, die, protestieren nur«, antwortete sie in ihrem schwerfälligen, rudimentären Iotisch. »Protest gegen den, Sie wissen schon, Passagier?« »Sie meinen, die sind hinter diesem Bastard her, den wir mitnehmen sollen. Wollen Sie den aufhalten oder uns?« Das Wort »Bastard« war nicht in die Sprache der Vorarbeiterin zu übersetzen und besaß für sie keine andere Bedeutung als die einer fremdartigen Bezeichnung für ihr Volk. Aber ihr missfiel sein Klang, der Ton des Kapitäns und der Kapitän selbst. »Können Sie auf sich selbst aufpassen?« fragte sie knapp. »Ja, verdammt nochmal, sehen Sie einfach zu, dass der Rest der Fracht möglichst schnell aufgeladen wird, und schaffen Sie diesen Bastard von Passagier an Bord. Uns wird dieser Haufen Verrückter da keine Schere reinmachen.« Er klopfte auf den Gegenstand, den er am Gürtel trug. Ein seltsam phallisch geformtes Metallobjekt. Und blickte herablassend auf die unbewaffnete Frau herunter. Sie musterte den Gegenstand, von dem sie wusste, dass es eine Waffe war, mit kaltem Blick. »Das Schiff ist um 14 Uhr fertig beladen«, erklärte sie. »Lassen Sie Ihre Besatzung an Bord in Sicherheit. Start um 14.40 Uhr. Falls Sie Hilfe brauchen, benachrichtigen Sie die Bodenkontrolle über Funk.« Sie ging schnell davon, ehe der Kapitän dem etwas entgegensetzen konnte. Ihr Zorn machte sie energischer, den Arbeitern und Demonstranten gegenüber. »Macht die Straße frei«, befahl sie, während sie auf die Mauer zuging. »Hier kommen Lastwagen durch, es könnte jemand verletzt werden. Platz da!« Die Männer und Frauen diskutierten mit ihr und miteinander. Sie liefen weiterhin über die Straße und einige kamen sogar auf das Gelände. Aber sie gaben die Zufahrt mehr oder weniger frei. Ebenso wie die Vorarbeiterin keine Erfahrung im Umgang mit aufgebrachten Demonstranten hatte, hatten diese Leute auch keine Erfahrung darin, sich wie solche zu verhalten. Da sie Mitglieder einer Gemeinschaft waren und nicht Bestandteile einer Masse, wurden sie auch nicht von Kollektivgefühlen beherrscht. Es gab hier so viele verschiedene Gefühle, wie es Menschen gab. Und da sie gar nicht auf die Idee kamen, ein Befehl könnte willkürlich sein, hatten sie auch keine Übung darin, Widerstand zu leisten. Dieser Mangel an Erfahrung rettete dem Passagier das Leben. Einige von ihnen waren hergekommen, um einen Verräter zu töten. Andere waren gekommen, um ihn an der Abreise zu hindern oder um ihm Beleidigungen ins Gesicht zu schleudern oder ganz einfach, um ihn zu sehen. Und all diese anderen waren den Attentätern im Weg. Keiner von ihnen besaß eine Schusswaffe. Nur wenige hatten ein Messer. Angriff bedeutete also Nahkampf, Körpereinsatz. Sie wollten den Verräter selbst in die Finger kriegen. Sie erwarteten, dass er unter Begleitschutz in einem Fahrzeug käme. Doch während sie einen Lastwagen kontrollierten und sich mit dem empörten Fahrer stritten, kam der Mann, auf den sie warteten, zu Fuß die Straße herauf, ganz allein. Als sie ihn endlich erkannten, war er schon mitten auf dem Landefeld, hinter ihm 5 Verteidigungssyndiks. Diejenigen, die ihn hatten umbringen wollen, nahmen, zu spät allerdings, die Verfolgung auf und bewarfen ihn mit Steinen. Nicht ganz zu spät. Einer streifte den Mann, auf den sie zielten, an der Schulter, gerade in dem Moment, als er an Bord des Raumschiffs ging. Ein anderer, 2 Pfund schwerer Flintstein, traf jedoch einen der Syndiks an der Schläfe und tötete ihn auf der Stelle. Die Schiffsluken schlossen sich. Der Verteidigungstrupp machte den toten Kameraden tragend kehrt. Die Männer unternahmen keinen Versuch, die Redelsführer der Menge aufzuhalten, als diese zum Schiff hinüberrannten. Allein die Vorarbeiterin, schneeweiß vor Schreck und Wut, schrie ihnen Verwünschung entgegen, als sie an ihr vorbeikamen, und sie machten einen Bogen um sie. Am Schiff angelangt, blieb die Vorhut der Menge unschlüssig stehen. Das Schweigen des Frachters, die abrupten Bewegungen der riesigen skelettartigen Kräne, die seltsame, öde, bedrückende Atmosphäre des Geländes, das Fehlen jeglicher menschlicher Ausmaße verwirrten sie. Ein Dampf- oder Gasausstoß von einem Ding, das an das Schiff angeschlossen war, ließ einige von ihnen zusammenzucken. Beunruhigt sahen sie zu den weiten, schwarzen Röhren der Raketen hinauf. Eine Warnsirene heulte weithin über das Gelände. Zuerst ein einzelner, dann ein zweiter, zogen sie sich langsam zum Tor zurück. Niemand hielt sie auf. Innerhalb von 10 Minuten war das Gelände leer. Die Menge zerstreute sich allmählich auf dem Rückweg nach Abenai. Es schien, als sei tatsächlich nichts geschehen. An Bord der Achtsamkeit jedoch geschah eine ganze Menge. Da die Bodenkontrolle die Startzeit vorverlegt hatte, mussten alle Routineaufgaben doppelt so schnell wie sonst erledigt werden. Der Kapitän hatte befohlen, den Passagier mit dem Arzt zusammen in der Mannschaftsmesse anzuschnallen und einzuschließen, damit sie nicht im Weg standen. Es gab dort einen Monitor, wenn sie wollten, konnten sie sich den Start ansehen. Der Passagier sah ihn sich an. Er sah das Landefeld und die Mauer um das Gelände und weit hinter der Mauer die fernen Hänge des Neteras, gesprenkelt mit Buschholum und spärlichem, silbrigen Monddorn. All das glitt plötzlich schwindelerregend über den Bildschirm. Der Passagier spürte, wie sein Kopf gegen den gepolsterten Sitz gepresst wurde. Es war wie beim Zahnarzt, der Kopf nach hinten gedrückt, der Mund gegen den eigenen Willen geöffnet. Er konnte nicht atmen, ihm war übel, er merkte, wie vor Angst seine Därme nachgaben. Sein ganzer Körper schrie auf unter den ungeheuren Kräften, die ihn in ihrer Gewalt hatten. Noch nicht, jetzt noch nicht, wartet doch. Seine Augen waren seine Rettung. Was sie zu sehen und an ihn weiterzugeben verlangten, befreite ihn aus dem Autismus des Schreckens. Denn auf dem Monitor erschien jetzt ein ganz fremdartiges Bild. Eine große, helle, mit Geröll übersäte Ebene. Es war die Wüste, wie man sie von den Bergen oberhalb des großen Tals aus sehen konnte. Wie aber war er zum großen Tal zurückgekommen? Er versuchte sich klarzumachen, dass er sich in einem Luftschiff befand. Nein, in einem Raumschiff. Der Rand der Ebene glitzerte so hell wie Licht auf Wasser. Licht auf einem fernen Meer. Aber es gab kein Wasser in dieser Wüste. Was war es dann? Die Steinwüste war jetzt nicht mehr eben, sondern eine große Senke, wie eine riesige Schüssel voller Sonnenlicht. Doch während er sie staunend betrachtete, wurde sie immer flacher, floss über im Licht, und plötzlich zeichnete sich eine scharfe Linie darüber ab, abstrakt, geometrisch, ein perfekter Kreisausschnitt, und über diesem Bogen war es schwarz. Diese Schwärze kehrte das gesamte Bild um, machte es negativ. Das reale, steinerne Tal war nicht länger konkav und lichterfüllt, sondern konvex, reflektierend, das Licht zurückwerfend. Es war weder eine Ebene noch eine Schüssel, sondern eine Kugel. Ein Ball aus weißem Gestein, der in die Schwärze hinabfiel, in die endlose Tiefe stürzte. Es war seine Welt. »Das verstehe ich nicht«, sagte er laut. Irgendjemand antwortete ihm. Einen Moment lang begriff er nicht, dass die Person, die neben seinem Sessel stand, mit ihm sprach, ihm antwortete, denn er wusste nicht mehr, was eine Antwort ist. Deutlich, bewusst war er sich nur einer einzigen Tatsache, seiner eigenen totalen Isolation. Die Welt war ihm wortwörtlich entfallen, und er war allein zurückgelassen worden. Er hatte immer befürchtet, dass es einmal so weit kommen würde, mehr als er jemals den Tod gefürchtet hatte. Sterben bedeutet, das Ich zu verlieren und sich wieder zu den anderen zu gesellen. Er hatte sein Ich bewahrt und die anderen verloren. Endlich brachte er es fertig, zu dem Mann neben sich emporzublicken. Es war natürlich ein Fremder, und von nun an würde es nur noch Fremde geben. Er sprach eine fremde Sprache, iotisch. Seine Worte ergaben Sinn. Alle kleineren Dinge ergaben Sinn, nur das große Ganze nicht. Der Mann sagte etwas über die Gurte, die ihn an den Sitz fesselten. Er fingerte an ihnen herum. Der Sitz schwang in die Vertikale, und aufgrund des Schwindelgefühls und ohne Gleichgewichtssinn wäre er beinahe herausgefallen. Der Mann fragte immer wieder, ob jemand verletzt sei. Von wem redete er? Ist er sicher, dass er nicht verletzt ist? Auf Jotisch war die dritte Person die höfliche Form der Anrede. Der Mann meinte also ihn selbst. Er wusste nicht, wieso er sich verletzt haben sollte. Der Mann sagte immer wieder etwas von geworfenen Steinen. Aber der Stein wird niemals treffen, dachte er. Und wollte sich noch einmal den Stein auf dem Bildschirm ansehen, den weißen Stein, der in die Schwärze hinabfiel. Aber der Bildschirm war jetzt leer. »Es geht mir gut«, sagte er schließlich aufs Geratewohl. Doch das stellte den Mann nicht zufrieden. »Bitte kommen Sie mit, ich bin Arzt.« »Es geht mir gut, bitte kommen Sie mit, Dr. Scheveck.« »Sie sind Arzt«, erwiderte Scheveck nach einer Pause, »aber ich nicht. Ich heiße Scheveck.« Der Arzt, ein kleiner, hellhäutiger, kahlköpfiger Mann, verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln, gestikulierte eifrig. »Sie sollten in Ihre Kabine gehen, Dr. Scheveck, Infektionsgefahr. Sie sollten mit niemandem außer mir Kontakt haben. Ich habe 2 Wochen Desinfektion durchgemacht und völlig umsonst. Gott strafe diesen Kapitän. Bitte kommen Sie mit, man wird mich sonst verantwortlich machen.« Scheveck merkte, dass der kleine Mann verärgert war. Er verspürte keine Gewissensbisse, kein Mitleid. Doch selbst dort, wo er war, in dieser absoluten Einsamkeit, galt ein Gesetz, das einzige Gesetz, das er jemals anerkannt hatte. »Na gut«, sagte er und stand auf. Ihm war immer noch schwindelig und seine rechte Schulter schmerzte. Er wusste, dass sich das Schiff bewegte, aber er spürte diese Bewegung nicht. Da war nur eine Stille, eine furchtbare, absolute Stille draußen, direkt hinter den Wänden. Der Arzt führte ihn durch stille Metallkorridore zu einem Zimmer. Es war ein sehr kleines Zimmer, mit verschweißten, kahlen Wänden. Scheveck fand es abstoßend. Es erinnerte ihn an einen Ort, an den er nicht erinnert werden wollte. Er blieb vor der Tür stehen, aber der Arzt drängte und bat, und so trat er schließlich ein. Er setzte sich auf eine schmale Liege, noch immer schwindelig und lethargisch, und sah dem Arzt ohne Interesse zu. Eigentlich hätte er neugierig sein müssen, denn dies war der erste Urasti, den er sah. Aber er war viel zu müde. Am liebsten hätte er sich hingelegt und wäre sofort eingeschlafen. Die Nacht zuvor hatte er überhaupt nicht geschlafen, sondern seine Papiere geordnet. 3 Tage zuvor hatte er Takwa und die Kinder nach Frieden und Fülle gebracht. Und seitdem war er ununterbrochen beschäftigt gewesen, war ständig zum Funkturm gelaufen, um mit den Bewohnern von Urras letzte Funksprüche auszutauschen. Oder hatte mit Bedab und den anderen Pläne und Möglichkeiten diskutiert. Und während dieser hektischen Tage seit Takwas Abreise hatte er das Gefühl gehabt, dass nicht er all diese Dinge tat, sondern dass sie ihn taten. Er war in anderer Menschen Hände gewesen. Sein eigener Wille war nicht tätig geworden. Er hatte nicht tätig zu werden brauchen. Aber es war sein eigener Wille gewesen, der dies alles ausgelöst hatte. Der diesen Augenblick und diese Wände um ihn herum geschaffen hatte. Vor wie langer Zeit? Vor Jahren. Vor 5 Jahren, in der Stille der Nacht, in Chakar, in den Bergen, als er zu Takwa gesagt hatte, ich werde nach Abenai gehen und Mauern einreißen. Aber auch schon vorher, lange Zeit vorher, in der großen Staubwüste, in den Jahren des Hungers und der Verzweiflung, als er sich geschworen hatte, nur noch nach seiner eigenen, freien Entscheidung zu handeln. Und dass er diesen Schwur gehalten hatte, das hatte ihn bis hierher geführt. Zu diesem Augenblick ohne Zeit, zu diesem Ort ohne Erde, in dieses winzige Zimmer, diese Gefängniszelle. Der Arzt hatte die Prellung an seiner Schulter untersucht. Die Prellung verwirrte Scheweck. Er war zu angespannt und hektisch gewesen, um zu bemerken, was sich auf dem Landefeld abspielte, und er hatte überhaupt nicht gefühlt, dass er von einem Stein getroffen wurde. Jetzt kam der Arzt mit einer Injektionsspritze auf ihn zu. »Ich will das nicht«, sagte Scheweck. Sein Iotisch war sehr langsam und seine Aussprache, wie er von seinem Funkverkehr wusste, schlecht. Aber er sprach grammatikalisch richtig. Mit dem Verstehen hatte er größere Schwierigkeiten als mit dem Sprechen. »Das ist ein Impfstoff gegen Masern«, erklärte der Arzt, der gegen Proteste taub war. »Nein«, wiederholte Scheweck. Einen Moment lang kaute der Arzt auf seiner Unterlippe. Dann fragte er, »Wissen Sie, was Masern sind?« »Nein.« »Eine Krankheit. Ansteckend. Bei Erwachsenen häufig mit schwerem Verlauf. Bei Ihnen auf Anaris gibt es diese Krankheit nicht. Sie wurde durch prophylaktische Maßnahmen ausgeschaltet, als der Planet besiedelt wurde. Auf Uras kommt sie häufig vor. Sie können daran sterben. Daran und einem Dutzend anderer Virusinfektionen. Sie haben keine Abwehrkräfte dagegen. Sind Sie Rechtshänder?« Automatisch schüttelte Scheweck den Kopf. Mit der Geschicklichkeit eines Taschenspielers stieß der Arzt die Nadel in seinen rechten Arm. Schweigend ließ Scheweck auch die anderen Injektionen über sich ergehen. Er hatte kein Recht, misstrauisch zu sein oder zu protestieren. Er hatte sich in die Hände dieser Menschen gegeben. Er hatte auf sein Geburtsrecht, auf freie Entscheidung verzichtet. Dieses Recht war fort, von ihm abgefallen, mit seiner Welt, der Welt der Verheißung, dem nackten Stein. Wieder sagte der Arzt etwas, aber Scheweck hörte nicht zu. Stunden oder tagelang existierte er in einem Vakuum, in einer trockenen, elenden Leere ohne Vergangenheit und Zukunft. Die Wände schlossen sich eng um ihn. Draußen war nur Stille. Seine Arme und Gesäßmuskeln schmerzten von den Injektionen. Er bekam Fieber, das sich zwar nicht bis zum Delirium steigerte, ihn aber in einem schwerelosen Zustand zwischen Traum und Realität hielt. In einem Niemandsland. Die Zeit verging nicht. Es gab keine Zeit. Er war die Zeit. Nur er. Er war der Fluss, der Pfeil, der Stein. Aber er bewegte sich nicht. Der geschleuderte Stein hing immer noch in der Luft, mitten zwischen Ausgangspunkt und Ziel. Es gab weder Tag noch Nacht. Manchmal machte der Arzt das Licht an oder aus. Neben dem Bett war eine Uhr in die Wand eingelassen. Ihr Zeiger wanderte von einer der 20 Zahlen des Ziffernblatts zur anderen, ohne Bedeutung. Als er nach einem langen, tiefen Schlaf erwachte, betrachtete er benommen die Uhr. Der Zeiger hatte gerade die 15 hinter sich gelassen, und wenn man das Zifferblatt wie eine Anaresti-Uhr mit 24 Stunden von Mitternacht ausgehend las, musste das bedeuten, dass es Nachmittag war. Aber wie konnte es im Raum zwischen zwei Welten Nachmittag sein? Nun gut, wahrscheinlich galt auf dem Schiff eine eigene Zeit. All diese logischen Schlussfolgerungen gaben ihm Mut. Er setzte sich auf und fühlte sich überhaupt nicht mehr schwindelig. Er stieg aus dem Bett und testete seinen Gleichgewichtssinn, zufriedenstellend, obwohl seine Fußsohlen keinen allzu festen Bodenkontakt zu haben schienen. Offenbar war das schwere Kraftfeld des Schiffes recht schwach. Dieses Gefühl behagte ihm nicht besonders. Er brauchte Standfestigkeit, soliden Boden, konkrete Tatsachen. Und auf der Suche danach begann er, das kleine Zimmer methodisch zu untersuchen. Die kahlen Wände bargen zahllose Überraschungen, die jeweils durch einen Druck auf die Verkleidung zum Vorschein kamen. Waschbecken, Nachtstuhl, Spiegel, Schreibtisch, Sessel, Schrank, Regale. Mit dem Waschbecken waren mehrere ganz und gar mysteriöse elektrische Geräte verbunden. Und der Wasserhahn schloss sich nicht von selbst, wenn man ihn losließ. Das Wasser lief weiter, bis man ihn zudrehte. Für Scheweck ein Zeichen entweder für uneingeschränktes Vertrauen in die Natur des Menschen oder für immense Vorräte an heißem Wasser. Er entschied sich für die zweite Vermutung, wusch sich von Kopf bis Fuß und da er kein Handtuch fand, trocknete er sich mit einem jener seltsamen Geräte ab, das einen angenehm prickelnden, warmen Luftstrom von sich gab. Da er seine eigenen Kleider nicht fand, zog er diejenigen wieder an, in denen er aufgewacht war. Eine locker sitzende, oben zugebundene Hose und eine weite Tunika, beides leuchtend gelb, mit kleinen blauen Punkten bedruckt. Er sah sich im Spiegel an, sein Anblick gefiel ihm nicht. Kleidete man sich so auf Oras? Vergeblich suchte er einen Kamm, begnügte sich schließlich damit, sein langes Haar im Nacken zu flechten, und wollte so frisch und gepflegt das Zimmer verlassen. Es ging nicht. Die Tür war verschlossen. Scheweks erste Ungläubigkeit schlug in Wut um. In eine Art blinder Wut voller Gewalttätigkeit, wie er sie in seinem ganzen Leben noch nicht verspürt hatte. Er zerrte an dem unbeweglichen Türgriff, hämmerte mit beiden Händen gegen das glatte Metall der Tür, machte dann kehrt und drückte auf den Rufknopf, den er, wie ihm der Arzt erklärt hatte, im Bedarfsfall betätigen sollte. Nichts rührte sich. Es gab noch eine Menge anderer kleiner, durchnummerierter Knöpfe in verschiedenen Farben auf der Bordverständigungsanlage. Mit der flachen Hand drückte er alle auf einmal. Der Wandlautsprecher begann zu plappern. »Wer zum Teufel? Ja, komme sofort!« Laut und deutlich, was von 22? Scheweck brüllte lauter als sie alle. Mach die Tür auf! Die Tür glitt zur Seite und der Arzt kam herein. Beim Anblick seines kahlen Schädels mit dem besorgten gelblichen Gesicht legte sich Schewecks Wut ein wenig, zog sich in eine innere Dunkelheit zurück. Die Tür war verschlossen, sagte er. »Tut mir leid, Dr. Scheweck, reine Vorsichtsmaßnahme, Ansteckungsgefahr, damit die anderen nicht herein können.« »Damit ich nicht hinaus kann, damit andere nicht herein können, alles dasselbe«, erwiderte Scheweck, der mit hellen, fernen Augen auf den kleinen Arzt hinabblickte. »Sicherheitsmaßnahmen.« »Sicherheitsmaßnahmen? Müssen Sie mich deswegen in einen Kasten einsperren?« »Die Offiziersmesse«, schlug der Arzt eilfertig vor. »Haben Sie Hunger? Vielleicht sollten Sie sich jetzt anziehen, damit wir in die Messe gehen können.« Scheweck musterte die Kleider des Arztes. Enge blaue Hosen, in Stiefel gesteckt, die so glatt und fein aussahen, als wären sie ebenfalls aus Tuch. Eine vorn offene, mit Silberverschnürungen geschlossene Tunika und darunter, nur am Hals und an den Handgelenken hervorschauend, ein Strickhemd von blendendem Weiß. »Bin ich denn nicht angezogen?« fragte Scheweck anschließend. »Oh, ein Pyjama reicht auf jeden Fall aus. Auf einem Frachter geht's nicht besonders formell zu.« »Pyjama? Was Sie da anhaben? Schlafanzug?« »Ein Anzug, den man beim Schlafen trägt?« »Ja.« Scheweck schloss für einen Moment die Augen. Ihm fehlten die Worte. »Wo sind die Kleider, in denen ich hergekommen bin?« fragte er dann. »Ihre Kleider? Die habe ich reinigen, sterilisieren lassen. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen.« Er schaute hinter ein Wandstück, das Scheweck noch nicht entdeckt hatte, und holte ein in hellgrünes Papier gewickeltes Paket hervor. Er nahm Scheweks alten Anzug heraus, der sehr sauber und irgendwie geschrumpft aussah, knüllte das grüne Papier zusammen, drückte auf einen anderen Teil der Wandverkleidung, warf das Papier in den Behälter, der erschien und lächelte unsicher. »Bitte sehr, Dr. Scheweck.« »Was geschieht mit dem Papier?«
»Mit dem Papier?«
»Mit dem grünen Papier.«
»Ach so, das habe ich in den Abfall geworfen.«
»Abfall?«
»Müll, wird verbrannt.«
»Sie verbrennen Papier?«
»Vielleicht wird es auch in den Weltraum entleert, keine Ahnung. Ich bin kein Raumfahrtmediziner, Dr. Scheweck. Mir wurde die Ehre, Sie zu versorgen, lediglich dank meiner Erfahrung mit anderen Besuchern von fremden Welten zuteil, den Botschaftern von Terra und Hain. Ich leite die Dekontamination und Eingewöhnung aller Fremden, die in Ajo eintreffen. Obwohl Sie ja natürlich nicht in demselben Sinne ein Fremder sind.« Er sah Scheweck an, der seinen Worten zwar nicht ganz folgen konnte, aber dennoch den Eifer, die Bescheidenheit und den guten Willen dahinter spürte.
»Nein«, bestätigte Scheweck ruhig, »vielleicht habe ich dieselbe Großmutter wie Sie vor 200 Jahren auf Uras.«
Er zog seinen alten Anzug an, und als er das Hemd über den Kopf zog, sah er, wie der Arzt den blau-gelben Schlafanzug in den Müllbehälter stopfte. Scheweck erstarrte. Den Kragen noch auf Nasenhöhe, dann zog er das Hemd ganz herunter, kniete sich auf den Fußboden und öffnete den Behälter. Er war leer.
»Die Kleidungsstücke werden verbrannt?«
»Ach, das war nur ein billiger Pyjama. Militärware, einmal benutzen und dann wegwerfen. Das ist billiger als Reinigung.«
»Das ist billiger?« wiederholte Scheweck nachdenklich. Er sah das etwa so wie ein Paläontologe, der ein Fossil betrachtet, ein Fossil, nach dem er eine ganze Erdformation datieren kann.
»Ich fürchte, Ihr Gepäck ist bei jener letzten Flucht zum Schiff irgendwo verloren gegangen. Hoffentlich hatten Sie nichts Wichtiges dabei.«
»Ich habe gar nichts mitgebracht«, antwortete Scheweck.
Obwohl sein Anzug beinahe weiß gebleicht worden und etwas eingelaufen war, passte er noch, und das Gefühl des rauen Tuchs aus Holumfasern war vertraut und angenehm auf der Haut. Er wurde allmählich wieder er selbst. Er setzte sich auf die Bettkante, sah den Arzt an und sagte, »Sehen Sie, ich weiß, dass Sie die Dinge anders auffassen als wir. Auf Ihrer Welt, auf Uras, müssen Sie sich Dinge kaufen. Ich komme auf Ihre Welt, ich habe kein Geld, ich kann nichts kaufen, deswegen hätte ich etwas mitbringen sollen. Aber wie viel kann ich mitbringen?«
»Kleider? Ja, ich könnte 2 Anzüge mitbringen.«
»Aber Lebensmittel? Wie kann ich ausreichend Lebensmittel mitbringen? Ich kann nichts mitbringen und ich kann nichts kaufen. Wenn Sie mich am Leben erhalten wollen, müssen Sie mir alles schenken. Ich bin ein Anaresti. Ich zwinge die Urasti, sich zu verhalten wie die Anaresti. Zu schenken, nicht zu verkaufen. Wenn es Ihnen recht ist. Aber natürlich besteht keine Notwendigkeit, mich am Leben zu erhalten. Ich bin nur ein Bettler. Ein Habenichts.«
»Aber auf keinen Fall, Dr. Scheweck, nein, nein, ganz und gar nicht. Sie sind ein hochverehrter Gast. Bitte beurteilen Sie uns nicht nach der Besatzung dieses Schiffes. Diese Männer sind Ignoranten, sie haben einen sehr begrenzten Horizont. Sie ahnen ja nicht, wie man sie auf Uras empfangen wird. Schließlich sind sie ein galaxisweit berühmter Wissenschaftler und unser erster Besucher von Anaris. Ich versichere Ihnen, dass alles ganz anders sein wird, wenn wir auf dem Paya-Feld landen.«
»Zweifellos«, antwortete Scheweck, »zweifellos wird alles ganz anders sein.«
Der Raumflug dauerte normalerweise in jeder Richtung 4,5 Tage. Doch diesmal wurde an den Rückflug weitere 5 Tage Eingewöhnungszeit für den Passagier angehängt. Scheweck und Dr. Kimol verbrachten sie mit Impfungen und Gesprächen. Der Kapitän der Achtsamkeit verbrachte sie damit, das Schiff auf einer Umlaufbahn um Uras zu halten und zu fluchen. Wenn er mit Scheweck sprechen musste, tat er es mit Unbehagen und Respektlosigkeit.
Der Arzt, der bereitwillig alles erklärte, hatte auch dafür eine Analyse bereit. Er ist es gewohnt, alle Fremden als minderwertig zu betrachten, als nicht hundertprozentig menschlich. Die Erschaffung einer Pseudospezies wurde so etwas von Odo genannt. Ja, ich dachte, dass die Menschen von Urras heutzutage vielleicht nicht mehr so denken, da sie ja dort so viele verschiedene Sprachen und Nationen haben und sogar Besucher aus anderen Sonnensystemen. Von letzteren aber nur wenige, da Interstellarreisen sehr kostspielig und langwierig sind. Möglicherweise bleibt das ja nicht immer so, fügte Dr. Kimur hinzu, offensichtlich darauf bedacht, Scheveck zu schmeicheln oder ihn auszufragen. Scheveck jedoch ignorierte die Bemerkung. »Der zweite Offizier scheint sich vor mir zu fürchten«, sagte er. »Ach ja, bei dem ist das religiöse Bigotterie. Er ist ein strikter Epiphanist, betet jeden Morgen seine Prim, ein absolut strenggläubiger Mensch. Und er sieht in mir was? Einen gefährlichen Atheisten.« »Einen Atheisten? Aber warum?« »Weil sie ein Odonia von Anaris sind, und auf Anaris gibt es keine Religion.« »Keine Religion? Ja, glauben Sie denn, wir sind alle aus Stein?« »Ich meine, sie haben keine etablierte Religion, keine Kirchen oder Glaubensrichtungen.« Kimur geriet leicht aus dem Konzept. Zwar besaß er die energische Selbstsicherheit aller Ärzte, doch Scheveck durchstieß diesen Panzer immer wieder. All seine Erklärungen endeten nach zwei oder drei Fragen Schewecks in hilflosem Stammeln. Jeder der beiden setzte gewisse Relationen als selbstverständlich voraus, die der andere nicht einmal erkennen konnte. Zum Beispiel war diese seltsame Frage nach Überlegenheit, nach relativer Höhe für die Orasti von größter Bedeutung, wo ein Anaresti den Ausdruck zentral verwenden würde, benutzten sie in ihren Schriften häufig das Wort höher als Synonym für besser. Aber was hatte die Tatsache, höher zu sein, mit der Tatsache, fremd zu sein, zu tun? Das war nur ein Rätsel unter Hunderten. »Ah, verstehe«, sagte er jetzt, als ihm ein weiteres Rätsel plötzlich klar wurde. »Sie erkennen also keine Religion an, die außerhalb der Kirchen praktiziert wird, genauso wie sie außerhalb der Gesetze keine Moral anerkennen. Das hätte ich ohne ihre Hilfe niemals begriffen, obwohl ich so viel Orasti-Bücher gelesen habe. Nun, heutzutage würde jeder aufgeklärte Mensch zugeben, das Vokabular erschwert das Verständnis«, fuhr Scheveck fort. Er wollte seine Entdeckung genauer durchleuchten. Auf Pravik ist das Wort Religion selten, oder, wie sie es ausdrücken, rar. Es wird nicht häufig gebraucht, gewiss, es ist eine der Kategorien, der vierte Modus. Nur wenige Menschen lernen alle Modi zu verwenden, aber die Modi stützen sich auf die natürlichen Fähigkeiten des Verstandes. Also können Sie doch nicht im Ernst glauben, dass wir keine religiösen Fähigkeiten besitzen, oder? Dass wir Physik ausüben, während wir von der grundlegendsten Verbindung abgeschnitten sind, die der Mensch mit dem Kosmos hat? Oh nein, ganz und gar nicht. Dann wären wir nämlich wirklich eine Pseudospezies. Gebildete Menschen würden das durchaus verstehen. Diese Offiziere sind Ignoranten. Aber dürfen dann nur religiöse Fanatiker in den Kosmos hinausfahren? So verliefen alle Diskussionen. Für den Arzt anstrengend, für Scheveck unbefriedigend, für beide aber unendlich interessant. Sie waren für Scheveck der einzig mögliche Weg, diese neue Welt, die ihn erwartete, zu erforschen. Das Schiff selbst und Kimois Verstand waren sein Mikrokosmos. Es gab keine Bücher an Bord der Achtsamkeit. Die Offiziere gingen Scheveck aus dem Weg und die Mitglieder der Besatzung wurden strikt von ihm ferngehalten. Was den Verstand des Arztes betraf, so war dieser zwar intelligent und ganz gewiss wohlmeinend, bestand aber aus einem Durcheinander intellektueller Konstruktionen, die noch verwirrender waren als all die Apparate, Vorrichtungen und Bequemlichkeiten, mit denen das Schiff vollgestopft war. Die letzteren fand Scheweck unterhaltsam. Alles war so großzügig, stilvoll und originell. Dagegen war die Ausstattung von Kimues Gedankengebäude nicht sehr einladend und angenehm. Kimues Denken schien niemals einen geraden Weg einzuschlagen. Es musste sich um dieses herumwinden, jenes vermeiden und landete schließlich vor einer Mauer. All seine Gedanken waren von Mauern umgeben, aber er schien sich ihrer niemals bewusst zu sein, obwohl er sich ständig dahinter versteckte. Nur ein einziges Mal während dieser tagelangen Gespräche zwischen zwei Welten erlebte Scheweck, dass eine Bresche in diesen Mauern entstand. Er hatte gefragt, warum keine Frauen auf dem Schiff waren, und Kimue hatte erwidert, der Dienst auf einem Raumfrachter sei eben keine Frauenarbeit. Durch Geschichtskurse und durch eine Kenntnis von Odos Schriften konnte Scheweck diese tautologische Antwort in einen Kontext einordnen und so sagte er nichts weiter. Aber nun stellte der Arzt ihm eine Frage über Anaris. Trifft es zu, Dr. Scheweck, dass die Frauen in ihrer Gesellschaft genauso behandelt werden wie die Männer? Das wäre eine Verschwendung guten Materials, antwortete Scheweck lachend. Und gleich darauf lachte er noch einmal, als ihm die Komik dieser Vorstellung bewusst wurde. Der Arzt zögerte, weil er offenbar einen Umweg um eins der Hindernisse in seinem Gedankengebäude einschlagen musste. Dann machte er ein verlegenes Gesicht und sagte, »Oh nein, ich meine nicht sexuell. Anscheinend haben Sie, ich meinte hinsichtlich Ihres gesellschaftlichen Status.« »Ist Status dasselbe wie Klasse?« Kimur versuchte, den Begriff Status zu erklären, und als ihm das nicht gelang, kehrte er zum ersten Thema zurück. »Gibt es denn wirklich keinen Unterschied zwischen Männerarbeit und Frauenarbeit?« »Nein.« »Das wäre doch eine sehr mechanische Grundlage für die Arbeitsteilung, nicht wahr? Alle wählen ihre Arbeit nach ihren Interessen, ihren Begabungen und ihrer Körperkraft. Was hat das Geschlecht damit zu tun?« »Männer sind körperlich stärker«, verkündete der Arzt mit professioneller Bestimmtheit. »Das stimmt. Häufig. Und auch größer. Aber was spielt das für eine Rolle, da wir doch Maschinen haben?« »Und selbst wenn wir keine Maschinen haben, wenn wir mit dem Spaten graben oder Lasten auf unserem Rücken tragen müssen, arbeiten Männer möglicherweise schneller, die Großen, aber die Frauen arbeiten länger. Ich habe mir oft gewünscht, so zäh und belastbar zu sein wie eine Frau.« Kimue starrte ihn fassungslos an. Der Schock war so groß, dass er jegliche Höflichkeit vergaß. »Aber dann geht doch alles verloren, alles Weibliche, alles Zarte. Und die männliche Selbstachtung, Sie können mir doch nicht weismachen, dass Frauen Ihnen auf Ihrem Fachgebiet ebenbürtig sind. In der Physik, in der Mathematik, hinsichtlich des Intellekts, Sie können mir doch nicht weismachen, dass Sie sich ständig auf deren Niveau hinabbegeben.« Scheweck saß in dem weichen, bequemen Sessel und sah sich in der Offiziersmesse um. Auf dem Bildschirm hing die strahlend helle Rundung, die Uras war immer noch vor dem Schwarz des Weltraums, leuchtend wie ein blaugrüner Opal. Dieser zauberhafte Anblick, dieser Messraum waren Scheweck in den letzten Tagen vertraut geworden, doch nun plötzlich erschienen ihm die schönen Farben, die geschwungenen Formen der Sessel, die indirekte Beleuchtung, die Spieltische, Fernsehgeräte und weichen Teppiche auf einmal so fremd wie im allerersten Augenblick. »Ich glaube kaum, dass ich irgendjemandem jemals etwas weiszumachen versuche, Kimue«, sagte er. »Gewiss. Ich habe hochintelligente Frauen kennengelernt, Frauen, die logisch denken konnten wie ein Mann«, räumte der Arzt hastig ein. Er war sich bewusst, dass er beinahe geschrien hatte, dass er, wie Scheweck fand, mit beiden Händen an eine verschlossene Tür gehämmert und geschrien hatte. Scherweck lenkte das Gespräch auf ein anderes Thema, musste aber weiterhin über dieses nachdenken. Die Fragen der Überlegenheit und Minderwertigkeit musste im Gesellschaftsleben der Orasti eine wichtige Rolle spielen. Wenn Kimol, um seine Selbstachtung zu erhalten, die Hälfte der Menschheit als minderwertig betrachten musste, wie erhielten sich dann die Frauen ihre Selbstachtung? Betrachteten sie die Männer als minderwertig? Und wie wirkte sich all das auf ihr Sexualleben aus? Durch Odos Schriften wusste er, dass die zentralen sexuellen Institutionen der Orasti vor 200 Jahren die Ehe, eine von rechtlichen und wirtschaftlichen Sanktionen autorisierte und durchgesetzte Partnerschaft und die Prostitution gewesen waren. Letztere schien ein etwas weiter gefasster Begriff zu sein. Kopulation im ökonomischen Modus. Odo hatte sie beide verurteilt, und dennoch war Odo selbst verheiratet gewesen. Außerdem mochten sich die Institutionen in diesen 200 Jahren weitgehend verändert haben. Wenn er auf Uras und mit den Orasti leben wollte, war es wichtig, dies herauszufinden. Es war sonderbar, dass sogar der Sex, für ihn seit so vielen Jahren Quelle des Trostes, des Vergnügens und der Freude, über Nacht zu einem unbekannten Territorium werden konnte, wo er sich vorsichtig bewegen und seine Unkenntnis einsehen musste. Aber so war es. Er war nun vorgewarnt, nicht nur durch Kimues merkwürdigen Ausbruch von Zorn und Verachtung, sondern auch durch einen vorangegangenen vagen Eindruck, den diese Episode nun wieder wachrief. In der ersten Zeit an Bord des Schiffes, in jenen langen Stunden des Fiebers und der Verzweiflung, hatte ihn immer wieder, zuweilen angenehm, zuweilen unangenehm, eine ungeheure simple Sinneswahrnehmung irritiert. Die Weichheit des Bettes. Obwohl es nur eine Koje war, gab die Matratze mit zärtlicher Geschmeidigkeit unter seinem Körpergewicht nach. Sie gab sich ihm hin, so nachdrücklich, dass er sich dieser Tatsache noch bewusst war, als er schon einschlief. Und sowohl das angenehme als auch das unangenehme Gefühl, das dadurch in ihm hervorgerufen wurde, war ganz eindeutig erotisch. Genauso wie dieser Heißlufttrockner, dieselbe Wirkung, ein Prickeln. Und das Design der Möbel in der Offiziersmesse, die weich geschwungenen, plastischen Kurven, in welche starres Holz und harter Stahl gezwungen worden waren, die glatten, feinen Materialien und Oberflächen. War das alles nicht auch von einem leichten, aber unverwechselbaren Hauch von Sexualität umgeben? Er selbst kannte sich gut genug, um genau zu wissen, dass ein paar Tage ohne Takwa ihn auch unter starkem Stress nicht so anfällig für sexuelle Erregung machen konnten, dass er in jeder Tischplatte eine Frau spürte. Es sei denn, es war wirklich eine Frau darin. Lebten die Orasti-Tischler denn alle im Zölibat? Er gab es auf. Er würde es bald genug erfahren. Auf Uras. Unmittelbar bevor sie sich für die Landung anschnallten, kam der Arzt zu ihm in die Kabine, um den Erfolg der verschiedenen Impfungen zu kontrollieren, deren letzte, eine Pestimpfung, Scherweck ziemlich krank gemacht hatte. Kimoi gab ihm eine neue Pille. Die wird sie für die Landung aufmöbeln, erklärte er. Stoisch schluckte Scherweck das Ding. Der Arzt kramte in seinem medizinischen Gerät herum und begann plötzlich sehr schnell zu sprechen. »Dr. Scherweck, ich glaube kaum, dass ich mich weiter um Sie kümmern darf, obwohl vielleicht eine Möglichkeit besteht, aber falls nicht, möchte ich Ihnen sagen, dass es mir eine große Ehre gewesen ist, sondern weil ich Sie sehr hoch achte, weil ich Sie sehr schätze, weil ich gestehen muss, dass mir als Mensch ihre Freundlichkeit, ihre aufrichtige Freundlichkeit...« Da Scherweck aufgrund seiner Kopfschmerzen keine passendere Antwort einfiel, ergriff er Kimoes Hand und sagte, »Dann wollen wir uns wiedersehen, Bruder.« Kimoe schüttelte Scherwecks Hand nach Art der Orasti und eilte hinaus. Als er fort war, merkte Scherweck, dass er Pravik mit ihm gesprochen und ihn in dieser Sprache, die Kimoe nicht verstand, Amar, Bruder, genannt hatte. Der Wandlautsprecher blökte Befehle.
Auf seiner Koje festgeschnallt, lauschte Shevek benommen und desinteressiert. Die Auswirkungen des Eintritts in die Atmosphäre verstärkten seine Benommenheit. Er konzentrierte sich mit aller Kraft darauf, sich nicht zu übergeben. Dass sie gelandet waren, wusste er nicht, bis Kimur wieder hereingeeilt kam und ihn antrieb, in die Offiziersmesse zu gehen. Der Bildschirm, auf dem von Wolken umgeben und hell leuchtend Urras gehangen hatte, war dunkel. Der Raum war voller Menschen. Woher waren sie alle gekommen? Er war überrascht und erfreut darüber, dass er stehen, gehen und Hände schütteln konnte. Einzig darauf konzentrierte er sich nun, kümmerte sich nicht um die Bedeutung. Stimmen, Lächeln, Hände, Worte, Namen, immer wieder sein Name, Dr. Shevek, Dr. Shevek. Jetzt schritt er mit all den Fremden, die ihn umringten, eine gedeckte Gangway hinab, wo alle Stimmen sehr laut klangen und die Worte von den Wänden widerhallten. Dann wurde das Stimmengewirr dünner. Eine fremdartige Luft berührte sein Gesicht. Er blickte auf, und als er von der Gangway auf den Erdboden heruntertreten wollte, stolperte er und wäre fast gestürzt. In diesem Zeitraum, zwischen dem Beginn des Schrittes und seiner Vollendung, dachte er an den Tod. Und nach der Vollendung stand er auf einer neuen Erde. Ein weiter, grauer Abend umgab ihn. In der Ferne, am anderen Ende eines vernebelten Landefeldes, brannten vom Dunst verwischte blaue Lichter. Die Luft auf Gesicht und Händen, in seiner Nase, seiner Kehle und seiner Lunge war kühl, feucht, voller Gerüche, mild. Sie war nicht fremdartig, es war die Luft der Welt, von der seine Rasse stammte, die Luft der Heimat. Irgendjemand hatte seinen Arm genommen, als er stolperte. Lichter blitzten auf, blendeten ihn, Kameraleute filmten die Szene für die Nachrichten. Der erste Mann vom Mond, eine hohe, schmale Gestalt inmitten von Würgenträgern, Professoren und Sicherheitsbeamten, den fein geschnittenen, langbehaarten Kopf sehr aufrecht haltend, so daß die Kameraleute jede Einzelheit festhalten konnten. Als wolle er über die Flutlichter hinweg in den Himmel hinaufsehen, in den weiten Nebelhimmel, der die Sterne, den Mond und alle anderen Welten verbarg. Journalisten versuchten, den Polizeikordon zu durchbrechen. »Ein paar Worte, Dr. Shevek, in diesem historischen Augenblick!« Sie wurden sofort zurückgedrängt. Die Männer um ihn herum schoben ihn vorwärts. Er wurde davongetragen, zu einer schon wartenden Limousine, bis zuletzt für die Fotografen unverwechselbar durch seine Größe, sein langes Haar und den seltsamen Ausdruck von Trauer und Erkenntnis auf seinem Gesicht. Die Türme der Stadt ragten in den Nebel hinauf, riesige Leitern aus verschwommenem Licht. Oben rasten Züge dahin, helle, kreischende Streifen. Über dem Wettrennen der Wagen und Busse waren die Straßen von massiven Mauern aus Stein und Glas gesäumt. Stein, Stahl, Glas, elektrisches Licht, keine Gesichter. »Dies ist Neo Essayer, Dr. Shevek, aber man fand es wohl besser, ihnen zunächst das Gedränge der Stadt zu ersparen. Wir fahren direkt zur Universität.« Bei ihm, im dunklen, weich gepolsterten Wageninnern, saßen fünf Männer. Sie wiesen ihn auf die wichtigsten Gebäude hin, doch in dem Nebel konnte er nicht erkennen, welches von den großen, Wagen vorüberziehenden Bauwerken das oberste Gericht, welches das Nationalmuseum, das Direktorat oder der Senat war. Sie überquerten einen Fluss oder Meeresarm. Die Millionen Lichter von Neo Essayer zitterten nebelverschwommen auf dem dunklen Wasser, blieben zurück. Die Straße wurde dunkler, der Nebel dicker. Der Fahrer verlangsamte das Tempo. Die Scheinwerfer warfen ihr Licht voraus auf den Nebel wie auf eine Wand, die ständig weiter vor ihnen zurückwich. Scheweck saß vorgebeugt da, starrte hinaus. Sein Blick war auf nichts Bestimmtes gerichtet, so wenig wie seine Gedanken, aber er wirkte so geistesabwesend und ernst, dass die anderen, sein Schweigen respektierend, nur leise miteinander sprachen. Was war dieses tiefere Dunkel, das sich endlos neben der Straße hinzog? Bäume? Fuhren sie vielleicht, seit sie die Stadt verlassen hatten, zwischen Bäumen dahin? Das iotische Wort dafür kam ihnen in den Sinn. Wald. Sie würden nicht unvermittelt in die Wüste kommen. Die Bäume blieben neben ihnen auf dem nächsten Berghang, auf dem übernächsten und immer weiter fort, in dieser süßen Kühle des Nebels. Endlos. Ein Wald, der sich über die ganze Welt ausdehnte, ein stetig wachsendes Zusammenspiel vieler Lebewesen, eine dunkle Bewegung von Laub in der Nacht. Dann, als Scheweck noch da saß und staunte, als der Wagen aus dem Nebel des Flusstals hinaufkam in klarere Luft, da schaute ihn aus der Dunkelheit unter dem Laubdach neben der Straße sekundenlang ein Gesicht an. Es sah anders aus als jedes menschliche Gesicht. Es war so lang wie ein Arm und gespenstisch weiß. Dampfend strömte Atem aus Löchern, die nüstern sein mussten. Und erschreckend, aber unverwechselbar, war da ein Auge. Ein großes, dunkles Auge. Traurig, vielleicht zynisch, sofort wieder aus dem Licht der Scheinwerfer verschwunden. Was war das? Ein Esel, glaube ich. Ein Tier? Natürlich ein Tier. Mein Gott, richtig. Sie haben ja auf Anaris keine größeren Tiere, nicht wahr? Ein Esel ist so eine Art Pferd, sagte ein anderer. Dann wieder ein anderer mit fester, etwas älter klingender Stimme. Es war ein Pferd. Esel werden nicht so groß. Sie hätten sich gern mit ihm unterhalten, aber Scheweck hörte schon wieder nicht mehr zu. Er dachte an Takwa. Fragte sich, was dieser tiefe, emotionslose Blick aus der Dunkelheit für Takwa wohl bedeutet hätte. Sie hatte immer gewusst, dass alle Lebewesen eine Gemeinschaft bilden, hatte sich an ihrer Verwandtschaft mit den Fischen in den Aquarien ihres Labors gefreut, die Erfahrung von Existenzen außerhalb menschlicher Grenzen gesucht. Takwa hätte gewusst, wie man den Blick des Auges in der Dunkelheit unter den Bäumen erwidern musste. Das da vor uns ist Ioi-Eun. Dort warten sehr viele Menschen, um sie zu begrüßen, Dr. Scheweck. Der Präsident, einige Direktoren und natürlich der Direktor. Alle möglichen Honorationen. Aber wenn Sie müde sind, werden wir den formellen Teil so kurz wie möglich gestalten. Der formelle Teil dauerte mehrere Stunden. Später konnte er sich nicht mehr genau daran erinnern. Er wurde aus der kleinen, dunklen Zelle des Autos in eine riesige, helle Zelle voller Menschen geworfen. Hunderte von Menschen unter einer goldenen Decke mit Kristallleuchtern. Er wurde all diesen Leuten vorgestellt. Alle waren sie kleiner als er und völlig kahl. Die wenigen Frauen, die anwesend waren, hatten ebenfalls kahle Köpfe. Es wurde ihm schließlich klar, dass sie sich alle Haare abrasiert haben mussten, sowohl das feine, weiche und kurze Körperhaar seiner Rasse als auch sämtliche Kopfhaare. Aber das glichen sie mit prunkvoller Kleidung aus, herrlich der Schnitt, herrlich die Farben. Die Frauen in weiten Gewändern, die bis auf den Boden reichten, mit nackten Brüsten, Taille, Hals und Kopf mit Juwelen, Spitze und Tüll geschmückt. Die Männer in Hosen und Röcken oder Tuniken in Rot, Blau, Violett, Gold, Grün, mit geschlitzten Ärmeln und Kaskaden von Spitze oder in langen, karmesinroten, dunkelgrünen und schwarzen Gewändern, die sich am Knie teilten, um die weißen Strümpfe mit den silbernen Strumpfbändern zu zeigen. Ein anderes iotisches Wort tauchte in Scheweks Kopf auf, eins, dessen Bedeutung er bisher nicht verstanden hatte, dessen Klang ihm aber sehr gefiel. Pracht. Diese Leute waren prächtig. Ansprachen wurden gehalten. Der Senatspräsident der Nation Ayo, ein Mann mit seltsamen, kalten Augen, brachte einen Toast aus. Auf die neue Ära der Brüderlichkeit zwischen den beiden Zwillingsplaneten und auf den Vorboten dieser neuen Ära, unseren verehrten und willkommenen Gast Dr. Scheweck von Anaris. Der Rektor der Universität unterhielt sich äußerst charmant mit ihm. Der erste Direktor der Nation unterhielt sich sehr ernsthaft mit ihm. Er wurde Botschafter, Astronauten, Physikern, Politikern, Dutzenden von Leuten vorgestellt, die alle lange Titel und Ehrentitel vor und hinter ihrem Namen führten. Sie unterhielten sich mit ihm und er antwortete ihnen. Später konnte er sich jedoch nicht mehr daran erinnern, was irgendjemand gesagt hatte, am allerwenigsten er selbst. Sehr spät am Abend wanderte er im warmen Regen mit einer kleinen Gruppe von Männern durch einen großen Park, vielleicht auch über einen Platz. Er spürte das Federn des lebendigen Rasens unter seinen Füßen, das er von seinen Spaziergängen im Dreieckspark von Abenai kannte. Diese lebhafte Erinnerung sowie der kühle Hauch des Nachtwinds machten ihn wach. Seine Seele kam aus ihrem Versteck. Seine Begleiter führten ihn in ein Gebäude, zu einem Zimmer, das, wie sie ihm erklärten, sein Zimmer war. Es war groß, ungefähr 10 Meter lang und offensichtlich ein Gemeinschaftsraum, denn es enthielt weder Trennwände noch Schlafplätze. Die drei Männer, die immer noch bei ihm waren, mussten also seine Zimmergenossen sein. Es war ein wunderschöner Gemeinschaftsraum mit einer ganzen Reihe von Fenstern an einer Wand, alle durch eine schlanke Säule geteilt, die wie ein Rosenbaum emporstieg, um sich oben zu einem Doppelbogen zu teilen. Der Fußboden war mit einem karmesinroten Teppich bedeckt, und an der gegenüberliegenden Wand des Zimmers brannte in einem offenen Kamin ein Feuer. Scheweck durchquerte den Raum und stellte sich vor das Feuer. Er hatte noch nie gesehen, dass man Holz verbrannte, um Wärme zu erzeugen, aber inzwischen wunderte er sich über gar nichts mehr. Er streckte seine Hände nach dieser angenehmen Wärme aus und setzte sich neben den Kamin auf eine Bank aus blank poliertem Marmor. Der jüngste der Männer, die ihn begleitet hatten, setzte sich ihm gegenüber. Die beiden anderen unterhielten sich noch über Physik, aber Scheweck versuchte nicht, ihrem Gespräch zu folgen. Der junge Mann sagte leise: »Ich frage mich, was Sie jetzt empfinden, Dr. Scheweck.« Scheweck streckte die Beine aus und beugte sich vor, um auch sein Gesicht an der Wärme des Feuers teilhaben zu lassen. »Ich fühle mich schwer.« »Schwer? Vielleicht ist es die Schwerkraft, oder ich bin sehr müde.« Er blickte den anderen an, doch durch die Glut des Kaminfeuers wirkte sein Gesicht verschwommen. Nur der Schimmer einer Goldkette und das dunkle Granatrot seines Gewandes waren zu erkennen. »Ich weiß Ihren Namen nicht.« »Sayu Pei.« »Ach ja, Pei, ich kenne Ihre Artikel über das Paradox.« Er sprach schwerfällig, schläfrig. »Hier muss irgendwo eine Bar sein. Höhere Mitglieder des Lehrkörpers haben immer einen Spirituosenschrank im Zimmer. Hätten Sie vielleicht gerne etwas zu trinken?« »Ja, Wasser.« Als der junge Mann mit einem Glas Wasser zum Kamin zurückkam, gesellten sich auch die beiden anderen zu ihnen. Scheweck trank durstig das Wasser und starrte dann auf das Glas in seiner Hand. Ein zerbrechliches, schön geformtes Gefäß, dessen Goldrand den Glanz des Feuers einfing. Er war sich der Gegenwart der drei Männer und ihres Verhaltens sehr bewusst. Es war beschützend, respektvoll, besitzergreifend. Er blickte zu ihnen auf, betrachtete ein Gesicht nach dem anderen. Alle sahen ihn erwartungsvoll an. »Also, jetzt haben Sie mich«, sagte er lächelnd. »Jetzt haben Sie Ihren Anarchisten. Was werden Sie mit dem anfangen?«